Deutschlandfunk, Medias Res.
Über Verschwörungstheorien, Mythen und Glauben wurde am Wochenende viel diskutiert anlässlich der Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Und natürlich wurde auch viel berichtet. Zu viel, wie manche Journalisten kritisierten, und teilweise auch in einer Art und Weise, die sich diskutieren lässt. Beispielsweise, wenn Medien einzelne Verschwörungstheorien aufgreifen und weiterverbreiten. Doch wie sollten Medien über Verschwörungstheorien berichten? Darüber spreche ich jetzt mit Tanjef Schulz. Er ist Professor am Journalistischen Seminar und am Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Verschwörungstheorien gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Ich grüße Sie, Herr Schulz.
Ja, ich grüße Sie auch.
Herr Schulz, zunächst, passt der Begriff Verschwörungstheorien aus Ihrer Sicht oder sollten wir besser von Mythen sprechen?
Mythen wäre besser, genauer. Legenden, Ideologien kann man sicherlich auch sagen. Wobei ich zu denen gehöre, die jetzt auch nicht jeden verbessern, der dann Verschwörungstheorien sagt. Das ist im Alltag einfach der verankerte Begriff. Und ich finde es jetzt auch nicht so völlig verwerflich, sich manchmal an die Umgangssprache da zu halten.
Anlässlich des Coronavirus wird ja auch sehr viel über Verschwörungen unterschiedlichster Art berichtet. Es gab ja einige Stimmen, die die exzessive Berichterstattung auch scharf kritisiert haben. Berichten wir tatsächlich zu viel?
Kann sein. Richtig große empirische Studien dazu sind mir bisher nicht bekannt, jetzt natürlich vor allem nicht zu dem konkreten Fall. Es gibt Risiken, die auf jeden Fall durch diverse Studien auch nachgewiesen sind, dass nämlich bestimmte Wiederholungen von Verschwörungstheorien eigentlich sie noch verfestigen, selbst wenn man sie eigentlich entlarven möchte. Also das gibt so einen sogenannten Backfire-Effekt, der in Experimenten nachgewiesen wird, dass es also zurückschlägt, selbst wenn man da mit guter Absicht vorgeht. Oder auch diesen Continued Influence-Effekt, wo also dann sich ein Einfluss einfach dadurch verschärft, dass man es nochmal wiederholt. So wie ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer lernen, dass sie eben ihren Schülern nicht nochmal etwas Falsches nochmal wiederholt vortragen sollen oder das an die Tafel schreiben sollen, weil sich das festsetzt.
Also je öfter etwas hört, desto schlimmer ist es.
So kann man sagen. Also das gibt natürlich da auch unterschiedliche Konstellationen, es hängt ja auch davon ab, wen man da jeweils erreicht. Also es ist grundsätzlich, gibt es auch Evidenzen dafür, dass es durchaus angezeigt sein kann, gerade bei Theorien, die sich schon sehr weit verbreitet haben oder Legenden, sagen wir mal so Mythen, die so kursieren, dass da viele Leute fragen, ja, was ist denn damit los? Und die sind noch nicht gleich Anhänger deshalb dieser Mythen. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass auch Medien das aufgreifen und auch widerlegen, also so ein sogenanntes Debunking, so ein Entlarven machen. Besser aber wäre, bei manchen Sachen einfach schneller zu sein. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Rolle von Bill Gates geht, ja, der jetzt im Mittelpunkt vieler Verschwörungslegenden steht, dann wäre es vor allen Dingen gut, eigentlich mal ohne groß gleich auf diese Verschwörungsideen einzugehen, von vornherein diese Rolle von Gates intensiv darzustellen, in aller Fairness. Und vielleicht auch kritisch, da wo es angezeigt ist, aber eben nicht verschwörerisch.
Was halten Sie denn von der Option, Verschwörungen einfach zu, naja, vielleicht zu verschweigen und sie links liegen zu lassen, weil sie sowieso nicht seriös sind?
Ja, manchmal ist das vielleicht die beste Methode. Also dann nämlich, wenn das sich noch nicht richtig verbreitet hat und auch Fact-Checker im Journalismus, was auch Fake News angeht, das ist ja im Prinzip, sind Verschwörungstheorien ja eine besondere Sorte von sehr ausgefeilteren Fake News teilweise. Da überlegen dann die Redaktionen ja auch, ab welchem Punkt sie eigentlich drauf eingehen und reagieren sollen. Und ich denke, man muss da auch immer so ein bisschen die Größenverhältnisse im Blick halten. Wenn da jetzt ein paar hundert Leute irgendwo demonstrieren und auch die seltsamsten Dinge da propagieren, muss man da jetzt nicht gleich wochenlang in Alarmstimmung verfallen. Was wir aber, also wir dürfen sie nicht überschätzen, diese Gruppen. Gleichzeitig aber, was wir auch nicht tun dürfen, glaube ich, ist zu denken, na, so Verschwörungsmythen, dafür sind nur so ganz wenige anfällig, sondern wir finden sehr vielen Studien dafür Belege, dass doch jeder vierte, fünfte und wahrscheinlich wir alle die eine oder andere Verschwörungsidee in uns tragen und dass auch so ein gewisser menschlicher Grundimpuls ist und so gesehen, dass man nicht tun kann als die doofen Spinner und die Paranoiker. Da gibt es welche, die sich total reinsteigern, aber es gibt auch viele, die einfach Unsicherheiten haben.
Ein sehr zweischneidiges Schwert. Also um es zu erklären, worum es geht, greifen ja viele Medien den Inhalt dieser Verschwörungen oftmals auf. Also machen sich damit auch unbeabsichtigt zu Multiplikatoren dieser kruden Gedanken und verbreiten damit auch Falschmeldungen.
Ja. Ja, das ist die Gefahr, dass man da nämlich irgendwann vergisst, wer war da jetzt eigentlich was und wer die Quelle. Das ist, kann man testen, auch so bei einzelnen Sachen. Man hat irgendwas aufgeschnappt, der Zug ist nicht entgleist, ist der Zug entgleist. Irgendwann, ein paar Tage später, hat man nur noch so, ach, ein Zug ist irgendwo, aber was war mit Entgleisen? Also irgendwie ein Unsicherheitsgefühl beim Bahnfahren entsteht plötzlich, obwohl vielleicht die eigentliche Nachricht war, Zug ist nicht entgleist. Also das heißt, das ist ein zweischneidiges Schwert und vor allen Dingen ist es auch dann eines, wenn man sich dieser ganzen Legende bedient, um sich darüber lustig zu machen, sie zu verspotten und so weiter. Das ist zwar sehr gut verständlich und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da auch manchmal erheitert ist, was es so alles für einen Wahnsinn gibt. Aber das kann die Sache natürlich auch weiter popularisieren und verbreiten und das ist wirklich sehr zweischneidig und Medien sollten insgesamt da wirklich aufpassen, nicht zu viel zu berichten.
Aber es ist ja oftmals auch schwierig zu bestimmen, weil die Grenze zwischen Kritik und Verschwörung ist vielleicht auch nicht immer leicht zu ziehen. Also nicht jede Falschmeldung ist so abstrus, dass man sie schnell als Verschwörungstheorie entlarven kann. Und das ist auch wichtig zu ermitteln, wie erkennt man denn, dass es sich um zweifelhafte Informationen handelt?
Ja, das ist tatsächlich also ein ganz wesentlicher Kern des Problems, weil natürlich es sehr berechtigtes Misstrauen gibt. Und wenn man etwas Gutes sagen will über Leute, die Verschwörungsmythen aufsitzen, ist ja, naja, ihr seid skeptisch, ihr glaubt nicht alles, was euch aufgetischt wird und das die offizielle Version, also kritisch nachfragen. Das ist ja auch etwas, was nun gerade der Journalismus tun soll. Und da ist der Grat tatsächlich schmal. Es gibt ja so auch unfassbare Nachrichten, wo man denkt, das hätte man ja nie gedacht. Also die ganzen Skandale, Watergate, NSA-Affäre und so weiter. Und der Punkt ist nur der, sobald es in die Verschwörungsmythenecke geht, da werden dann plötzlich ja Zweifel abgeschaltet. Man ist plötzlich nicht mehr offen für Zweifel etwa an dieser Theorie. Man immunisiert sich gegen andere Evidenzen und schaltet das Denken eigentlich weitgehend aus. Es wäre schön, wir hätten die gleiche Immunität gegen den Coronavirus, wie das manche Verschwörungsideologen haben, gegen vernünftiges analytisches Denken und gegen gute Belege. Und die blocken das dann irgendwann ab. Und da ist dann der Unterschied zwischen skeptisch sein, etwas hinterfragen und sich dann irgendwo verrennen.
Mit Bitte um kurze Antwort, Herr Schulz. Was können denn Medien besser machen, wenn sie über Verschwörungstheorien berichten?
Sie sollten vor allen Dingen alternative Erklärungen eher in den Mittelpunkt rücken, nicht zu sehr auf die Verschwörungslegenden eingehen und das dann eher in aller Sachlichkeit vielleicht auch mal tun.
Sagt Professor Tanjew Schulz vom Institut für Publizistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.